Ja, guten Morgen, liebe Helmeroter. Ich weiß nicht, ich glaube, die meisten kennen mich schon. Dorothee Becker, ich bin an der Freien Evangelischen Bekenntnisschule und habe heute Morgen eine Kollegin hier entdeckt. Sehr schön. Philly und die Familie habe ich hier wieder getroffen. Das ist schön. Ja, ich habe eben gehört, Hauskreise, sich mit Gottes Wort beschäftigen und dass sich das dann auch auf unser praktisches, tägliches Leben auswirkt, auf eine gute Weise. Das finde ich toll, wenn das passiert. Bei mir passiert das auch öfters im Hauskreis, da freue ich mich. Ich persönlich habe eine ganz lange Geschichte mit der Bibel. Mit den biblischen Texten, die kenne ich von Kind auf, sie war irgendwie immer da. Meine Familie gehört auch zur landeskirchlichen Gemeinschaft und da habe ich ja alles so mitgemacht, was man da so mitmachen kann, was es hier auch für viele gibt. Sonntagsschule, Jungschar, Konfirmandenunterricht, Gottesdienste, Gemeinschaftsstunden und ich habe so viele Predigten schon in meinem Leben gehört. Und jetzt hatte ich auch so eine Phase mal, wo ich gedacht habe, wenn ich im Gottesdienst sitze, das kommt mir alles schon so bekannt vor, das habe ich alles schon so oft gehört und das ist ja eigentlich ein großer Schatz, aber manchmal war das auch so ein bisschen wenig überraschend und dann ist mir auch aufgefallen, dass manches, was so im Laufe meines Lebens ich in der frommen Welt gehört habe, auch nicht immer so hilfreich war, dass manches auch belastend war, mir ein schlechtes Gewissen gemacht hat, mich bedrückt hat. Und vielleicht eher gelähmt, anstatt zuversichtlich zu sein und auch zuversichtlich Dinge anzupacken. Das ist so, aber ich habe mir überlegt, ich will nicht aufgeben. Ich will weiterhin glauben und das glaube ich weiterhin. Die Bibel redet auch heute noch zu uns. Und ich will herausfinden, was sie uns heute, auch in unserer Zeit, die ja manchmal jetzt schwierig und problembeladen auch ist oder die wir so wahrnehmen, was sie uns da zu sagen hat. Und ich möchte sie gern neu entdecken. Und das ist mir passiert mir dann auch immer wieder, wenn man so dranbleibt. Und es ist mir passiert bei der Geschichte, die ich jetzt lesen will, ein bekannter Text, eine Geschichte über Jesus aus dem Johannesevangelium, die Verse 1 bis 10. Ich lese die Geschichte vor. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, so dass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann die Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Ich habe drei Überschriften zu diesem Text mir überlegt. Die erste heißt, umzingelt von Anklagen. Da möchte ich etwas dazu sagen, wie Anklagen unser Leben belasten. Dann möchte ich mit euch gemeinsam drüber staunen, wie anders und wie befreiend Jesus handelt. Und zuletzt überlegen wir noch, was das für die Frau und auch für uns heute bedeutet. Also erstens umzingelt von Anklagen. Sie stellten sie in die Mitte, so dass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche zu steinigen. Was sagst du dazu? Was für eine bedrückende und beklemmende Szene. Warum tun die Schriftgelehrten und Pharisäer das? Warum bringen diese frommen Menschen, die doch Gott gefallen wollen, diese Frau in diese schreckliche Situation? Öffentlich bloßgestellt, umringt von Anklägern und von Schaulustigen. Zunächst einmal kann man ja sagen, sie sind im Recht. Die Frau hat 1 der 10 Gebote gebrochen, das ist klar. So steht es im Gesetz und sie ist schuldig. Warum kommt uns dann das Verhalten der Pharisäer aber so falsch vor? Warum ist das Ganze so beklemmend? Ich denke, weil sie über die Frau reden, aber nicht mit ihr. Ich höre es so ähnlich manchmal auch heute. Manche sagen, wir nennen die Sünde noch beim Namen. Und dann wird über Menschen geurteilt. Es wird über sie geredet, aber nicht mit ihnen. In so einem Fall sind wir vielleicht im Recht, aber wir sehen nicht die Not der Menschen. Wir sehen nicht das Leiden, das mit der wirklichen oder vielleicht auch nur mit der vermeintlichen Sünde verbunden ist. Dabei geht es um den Buchstaben des Gesetzes, aber nicht um seinen Sinn. Es geht den Anklägern in dieser Geschichte nicht darum, einen Menschen wirklich zu sehen, Leben zu schützen, was die Gebote ja eigentlich wollen, Leben zu ermöglichen, sondern es geht ihnen eigentlich um ihre Rechtgläubigkeit. Und das ist so beklemmend. Sie kreisen die Frau ein mit ihren bedrohlichen Anklagen. Und außerdem geht es ihnen ja auch noch darum, Jesus auszuschalten. Eigentlich ist er das Ziel ihrer Anklage. Sie wagen es nur noch nicht, ihn wirklich direkt anzugreifen. Deswegen benutzen sie die Frau. Sie wollen Jesus in die Enge treiben. Die Frau kommt ihnen dafür gerade recht. In Vers 6 lesen wir das. Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen. Sie fragten scheinheilig, was sagst du dazu? Wenn Jesus jetzt sagt, steinigt sie, dann wird das Volk sagen, na ja, mit seiner Barmherzigkeit, die er immer predigt, ist es nicht weit her. Dann werden sie sich vielleicht von ihm abwenden. Entscheidet sich Jesus aber anders und sagt, steinigt sie nicht, stellt er sich gegen die Tora und macht sich auch so angreifbar. Eine listige Falle, die sie dafür Jesus aufbauen, um ihn anklagen zu können. Und auch um Jesus wollen sie ihre Schlinge zusammenziehen. Umzingelt von Anklagen. Diese Situation kenne ich auch. Beim Lesen der Geschichte kam mir das bekannt vor. Allerdings dachte ich nicht an Menschen, die mich so umringen und anklagen und umzingeln, sondern ich habe oft eher das Gefühl, dass meine eigenen Gedanken mich anklagen und einkreisen und beengen. Um Ostern herum habe ich mit unseren Drittklässlern über Petrus und die Verleugnung gesprochen, wo er Jesus verraten hat. Und dann haben wir so zu Beginn eine Sprechblase an der Tafel gehabt, da stand drauf, ich bin ein Versager. Und die Kinder haben dann dazu geredet. Und sie wussten sehr genau, wie es ist, wenn man das nicht schafft, was man sich eigentlich vorgenommen hat. Wenn man seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird und sich als Versager fühlt. In unserer Gesellschaft ist es ja sehr wichtig, sich zu optimieren und sich Ziele zu setzen und diese zu verfolgen. Dazu gibt es viele Ratgeber. Wie werde ich fitter? Wie ernähre ich mich richtig? Wie werde ich souveräner? Und das ist einerseits gut, aber das kann auch zu Selbstanklagen führen, nämlich dann, wenn es nicht klappt. Selbstanklagen, die uns auch so umzingeln und einkreisen können. Der Geigenbauer, Christ und Autor Martin Schleske schreibt in seinem Buch Werkzeuge, ein guter Menschenlehrer sagt nicht banal, dort ist das Ziel, sondern hier ist ein Weg. Ziele können zur Anklage werden, denn sie sagen, was alles noch nicht ist. Darum können zielverbissene Menschen bisweilen so unangenehm sein. Es hat seinen Grund, dass Jesus nicht sagt, ich bin das Ziel, sondern ich bin der Weg. Welchen Weg geht Jesus mit diesen verbissenen Anklagen in dieser Geschichte? Ich habe es so genannt, durch Jesus löst sich die Umzingelung wundersam auf. Welchen Weg geht Jesus mit der Frau und mit den Anklagen? Er macht zunächst etwas sehr erstaunlich Einfaches. Er macht einfach nicht mit. Er schaut nicht auf die Frau, die begafft werden soll, weil sie etwas Ungeheuerliches und Schlechtes getan hat. Er schaut einfach nicht hin. Er beugt sich zum Boden und schreibt in den Sand. In der Schule muss man ja öfters mal Streit schlichten und dann kommt so oft, ganz oft der Satz, ja, der hat aber angefangen. Und dann sage ich, ja, das stimmt vielleicht, aber du hast auch mitgemacht. Wenn keiner mitmacht, wenn keiner hinschaut, dann funktioniert die Anklage der Schriftgelehrten nicht. Dieses öffentliche Bloßstellen, das passiert dann, das funktioniert dann nicht besonders gut. Sowas gibt's auch heute in unserer Gesellschaft. Wenn keiner Hassbotschaften anschauen und teilen würde im Netz, dann würden sie auch wenig Probleme machen. Jesus widersteht der Versuchung, sich an der Sensation zu ergötzen. Er macht einfach nicht mit. Es wäre gut, wenn diese Methode immer so richtig funktionieren würde. Es gab mal in der Friedensbewegung so einen Satz, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Leider müssen wir feststellen, gerade ganz aktuell, dass zum Frieden ja auch immer zwei gehören. Und dass beide dabei dann mitmachen müssen. Aber Jesu Gegner finden sich auch nicht mit seiner Reaktion ab. Sie wollen es nicht dabei belassen, dass er einfach nicht mitmachen will, sondern sie wollen ihn zum Mitmachen zwingen. Und sie bestehen auf eine Antwort. Zieht sich jetzt die Schlinge dann doch zu? Wird er sagen, lass die arme Frau in Ruhe? Oder heißt die Antwort, dass es Gesetz ist von Gott und heilig, handel danach? Jesus wird gezwungen, auf diese Anklagen einzugehen. Er wird aber nicht ärgerlich oder irgendwie kopflos. Er hebt nur kurz seinen Kopf, schaut die Gegner offen an und sagt diesen einen genialen Satz. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Nur dieser eine Satz. Während Jesus wieder auf den Boden schaut, sich ganz schnell wieder zurücknimmt, entfaltet dieser Satz seine wundersame Wirkung. Der bedrohliche Kreis aus Anklägern, gerade noch zu einer Gewalttat bereit, löst sich auf. Ganz langsam, aber sicher. Sie hatten ja Steine in der Hand, aber nicht diese Steine haben getroffen, sondern die Worte von Jesus. Zuerst steht da, gehen die Älteren unter ihnen. Das spricht für sie, sie haben es am schnellsten verstanden. Und dann folgen die Jüngeren, sie folgen ihrem Beispiel, einer nach dem anderen. Was für ein Wunder und was für eine Befreiung. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das heißt doch, ja, Gerechtigkeit ist wichtig, das Gesetz gilt. Aber es gilt für jeden. Das Gesetz trennt nicht in Gut und Böse, in gute und böse Menschen, denn wenn wir es ernst nehmen, dann sind wir alle Sünderinnen und Sünder, auch die Allerfrömmsten. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das bedeutet, das Gesetz ist uns nicht gegeben, um uns mit seiner Hilfe als Richter über andere aufzuschwingen. Es ist uns als Richtschnur für unser eigenes Leben gegeben. Es geht um mich ganz persönlich, um mein Leben. Die Schriftgelehrten hören das Wort von Jesus und sie verstehen. Von seinen Worten getroffen, verließen einer nach dem anderen den Platz. Die Umzingelung der Ankläger hat sich in nichts aufgelöst. Und was tut die Frau? Das ist mein dritter Punkt. Die Frau stellt sich dem wahren Richter. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die stand immer noch da, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Die Schriftgelehrten haben verstanden, ihre Gedanken haben sich verändert, sie haben sich bewegt, sie sind weggegangen. Die Ankläger sind weg, aber die Frau steht immer noch da, wo sie hingestellt war. Seltsam. Warum geht sie nicht weg? Warum bewegt sie sich nicht? Die Anklage scheint für sie irgendwie immer noch in der Luft zu hängen und sie zu lähmen. Der Ehebruch ist passiert und belastet ihr Leben. Wie soll sie mit dieser Schuld leben? Die Frau geht nicht weg. Sie bleibt an dem einzigen Ort, der sie aus der Umzingelung der Anklagen wirklich befreien kann und auch aus der Umzingelung der Selbstanklagen. Sie bleibt stehen, allein vor Jesus. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, hat er gesagt. Ohne Sünde? Das ist doch nur Jesus selbst. Er allein hätte das Recht, das Gericht an der Frau zu vollziehen. Und so steht sie vor ihm und wartet auf das Urteil, das wirklich zählt. Und weil sie nicht wegrennt, sondern sich Jesu Worten anvertraut, hört sie das, was sie wirklich befreien wird. Jesus sagt es zu ihr: Dann verurteile ich dich auch nicht. Du darfst gehen. Jesus begnadigt die Frau. Er spricht es klar aus und mit dieser Begnadigung kann sie aufatmen, neu anfangen, weiterleben. Jesus hat sie freigesprochen und jetzt haben sich die Anklagen endgültig in Luft aufgelöst. Paulus beschreibt das in Römer 8, Vers 33. Da sagt er: Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Keiner kann mehr wagen, Anklage zu erheben, auch die Frau selber, nicht gegen sich selbst. Was für eine Befreiung. Und dann kommt da noch zum Schluss dieser Satz, der mich etwas irritiert. Jesus spricht frei und hängt dann noch die Aufforderung an: Sündige jetzt von jetzt an nicht mehr. Denke ich, geht es denn jetzt wieder los mit den unerreichbaren Zielen, die sofort wieder zur Anklage und Selbstanklage führen? Fängt alles wieder von vorne an? Warum sagt Jesus das? Auch da habe ich noch mal bei Martin Schleske, dem Geigenbauer, etwas sehr Schönes gelesen. Er erklärt das, was Jesus hier meint, mit einem wunderbaren Bild. Und ich beschreibe es mal mit meinen eigenen Worten. Jeder Mensch, sagt Schleske, ist eigentlich so wie ein wunderbares, wertvolles Instrument. Gott hat jedes Instrument, also jeden Menschen, kunstvoll gebaut. Jedes Instrument, er hat ja mit Geigen meistens zu tun, verstimmt sich auch immer wieder mal. Es wird ja gespielt, es ist Temperaturschwankungen ausgesetzt. Das Leben verstimmt es sozusagen. Aber keiner wird deswegen sagen, dass es wertlos geworden ist. Der Wert der Geige bleibt bestehen, auch wenn sie verstimmt ist. Allerdings wird kein guter Musiker trotzdem einfach so drauf losspielen. Das produziert nämlich ziemliche Misstöne und ist ziemlich unerträglich auf Dauer, wenn man nicht zuerst wieder die Geige stimmt, bevor man weiterspielt. Schleske meint, sündige von jetzt an nicht mehr, das heißt nicht, wache verbissen darüber, dass du nichts mehr falsch machst, denn sonst bist du wertlos. Sondern es heißt, denke daran, dass du ein wertvolles Instrument bist, das Gott dich gebaut hat, um wunderbar zu klingen, und komm immer wieder zu ihm, immer wieder zu Jesus und lass dich von ihm und von seinen Worten stimmen. Lass das in Ordnung bringen, was falsch ist, was Misstöne erzeugt in deinem Leben und in dem Leben von anderen. Lass dich von Jesus wieder stimmen und dann geh und verbreite deinen wunderbaren Klang, zu dem du berufen bist. Jesus begnadigt uns. Er sagt uns unseren Wert zu und er will uns immer wieder neu stimmen. Wir dürfen vertrauensvoll vor ihm stehen, so wie die Frau, und auf sein Wort hören. Denn sein Wort ist für uns das, was wirklich zählt und was uns befreit zum Leben und zum Handeln. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen. Allen einen schönen Sonntag.